ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Vom Hauptschüler zum Oberbürgermeister und Präsidenten eines Bundesligavereins. Jörg Albrechts Biografie ist eine besondere und auch die unheilbare Nervenkrankheit ALS bremst ihn nicht aus. Ich begrüße ganz herzlich Jörg Albrecht. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Frau Köster.
Sie haben eine ganz besondere Biografie. Vom Hauptschüler zum Oberbürgermeister von Sinsheim zum Präsidenten eines Bundesligavereins, der TSG Hoffenheim. Welche Leidenschaft ist denn die größere, die Kommunalpolitik oder der Fußball?
Beides gleich.
Ja,
ich war leidenschaftlicher Kommunalpolitiker, weil Kommunalpolitik findet bei den Menschen statt, ganz nah vor Ort und man kann direkt was bewegen. Aber natürlich hat auch immer das Herz geschlagen, wenn ich im Fußballstadion saß. Und deshalb, ich sag mal, gleichgewichtet. Je nachdem, wo ich gerade bin, war das eine dann wichtiger als das andere.
Ja, beim Fußball sind Sie sogar nochmal zurückgekommen. In der Führungsetage gab es ja Anfang des Jahres Chaos. Der Interimsvereinsvorsitzende Christoph Hensler trat zurück. Und Anfang Februar 26 war dann so richtig Chaos. Beruhigte sich dann so ein bisschen durch das Machtwort von Dieter Hopp. Aber Sie kamen dann nochmal zurück. Sie waren zurückgetreten als Präsident. Deswegen hätte ich getippt, dass die Fußballleidenschaft vielleicht sogar die größere ist.
Ja, in dem Moment war die Fußballleidenschaft die größere, weil ich natürlich eine große Verbundenheit habe zur TSG Hoffenheim. Ich meine, es ist für unsere Region herausragend, einen Bundesligisten zu haben. Und insofern war für mich dann klar, obwohl ich aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten bin, November 25, dass ich interimsweise diese 4 Wochen oder ja, 4 Wochen dann nochmal das Ruder übernehme, weil mir wichtig war, dass der Verein wieder in gutes Fahrwasser kommt und vor allen Dingen den sportlichen Erfolg generieren kann. Und da wollte ich ganz einfach meinen Teil dazu beitragen.
Ja, Sie sprechen es gerade an. November 25 waren Sie zurückgetreten und Sie haben dann eine Erkrankung öffentlich gemacht. Eine unheilbare Erkrankung, ALS. Was ist das für eine Krankheit?
Ja gut, es ist eine Nervenkrankheit, wo die Muskel zurückgehen und sich selbst zerstören sozusagen. Und das war mir ganz einfach wichtig, um zum einen den Leuten Mut zu machen, die diese Krankheit auch haben. Und vor allen Dingen, das war mir das Wichtigste, es gab dann Spekulationen, weil man es mir teilweise angemerkt hat beim Laufen. Ich war nicht mehr so flott unterwegs. Und das war mir dann ganz einfach wichtig, dass mich nicht jeder immer darauf anspricht. Weil mich kennen natürlich viele Leute und deshalb habe ich gesagt, jetzt mache ich es öffentlich und damit weiß es auch jeder. Und ich kann gut damit umgehen, es hat mich eher befreit als belastet.
Wie geht's Ihnen heute?
Mir geht's hervorragend. Wie gesagt, alles soweit okay. Ich bin beim Laufen eingeschränkt und das wird etwas schlechter, aber ich habe die glückliche Situation, dass die Krankheit bei mir sehr langsam voranschreitet.
Ja, und trotzdem stelle ich mir vor, ist das schwierig zu wissen, dass der Körper dann so eine Macht über einen hat und man vieles vielleicht irgendwann nicht mehr steuern kann. Wie gehen Sie damit um?
Also wie gesagt, ich komme ganz gut klar, habe auch psychisch keinerlei Probleme. Gut, es gibt Tage, wo man dann irgendwas unternimmt und dann an frühere Zeiten denkt, dass alles etwas schneller ging. Aber wie gesagt, ich kann gut damit umgehen. Man stellt sich sukzessive darauf ein. Auch die Tagesabläufe sind mittlerweile anders. Ich brauche halt für viele Dinge deutlich länger. Das plane ich mittlerweile ein. Und ich weiß auch, dass ich nicht mehr die Spontanität habe wie früher. Aber das kann man alles steuern. Und wenn man sich damit auseinandersetzt und auch ein Stück weit ehrlich zu sich selbst ist, dann kriegt man das gut in den Griff. Und das kann ich sagen, Gott sei Dank, das bekomme ich gut hin.
Können Sie uns berichten, wie es war, als Sie die Diagnose der Krankheit ALS bekommen hatten?
Ja gut, da muss man, zunächst mal ist es schon ein Schock gewesen. Damals weiß ich noch genau, das war an einem Novembertag und draußen dunkel, regnerisch. Das war natürlich dann auch von der Umgebung her suboptimal. Hatte meine Frau dabei und das muss man sich dann erst mal verarbeiten. Aber ich bin relativ schnell dann dazu übergegangen, nach vorne zu gehen, nach vorne zu schauen. Und das ist mir, wie gesagt, gut gelungen. Wobei man sagen muss, bedarf auch immer der Unterstützung der Familie und vor allen Dingen, wir haben einen tollen Freundeskreis. Und das hat mir geholfen und dann bin ich gut aus allem rausgekommen. Und dann war die spannende Frage, wie ist der Verlauf? Und da habe ich, muss ich sagen, Gott sei Dank, Glück im Unglück, dass halt, wie gesagt, die Krankheit bei mir relativ langsam verläuft, wobei ich, wie gesagt, auch zunehmend eingeschränkt bin. Aber wie gesagt, mir helfen die Menschen, die um mich rum sind. Freundeskreis hatte ich erwähnt, Familie ganz wichtig. Und dann immer auch die Lebensfreude, die ich immer noch in mir trage.
Was für Symptome hatten sich denn überhaupt gezeigt, dass Sie zum Arzt gegangen waren?
Ja gut, ich habe gemerkt, dass ich Gewicht verliere und dann vornehmlich Muskel. Und dann habe ich es gemerkt an einem Bein und dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen. Das war kurz nach meiner Entscheidung als Oberbürgermeister mein Amt abzugeben. Dann war aber noch viele Termine. Damals kam das U-Boot in Zinsheim an, da war man gebunden, dann die Verabschiedung und dann danach bin ich zum Arzt gegangen und dann, das ist eine schwierige Zeit, weil das ist eine Ausschlussdiagnostik und das zieht sich halt eine Weile hin und mit jedem Arztbesuch war dann klarer, was es wohl sein wird. Und, aber die Zeit habe ich schon genutzt, mich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, das hat mir dann geholfen, dann das auch gut zu verarbeiten.
Wie können Sie sich denn darauf vorbereiten?
Ja gut, also ich bin schon immer ein realistischer Mensch gewesen und habe eigentlich nie den Kopf in den Sand gesteckt, war immer sehr optimistisch unterwegs, auch mit dem Blick nach vorne und das habe ich auch in der Situation verinnerlicht, wie gesagt. Und dann ist es wichtig, dass sie Leute um sich herum haben, die ihnen Mut zusprechen und sie unterstützen. Das kann ich sagen, das haben wir in hervorragender Weise.
Wie ist das für die Familie, für Ihre Frau und Ihre zwei Töchter?
Gut, es war am Anfang natürlich ein Schlag für die ganze Familie, ganz klar, aber mittlerweile können alle damit umgehen.
Und wie war das dann auch die Entscheidung, als erstmal als Oberbürgermeister dann vorzeitig das Amt abzugeben, dann als Präsident der TSG Hoffenheim? Haben Sie das zwischenzeitlich mal bereut?
Nee, überhaupt nicht. Also die Entscheidung, das Amt als Oberbürgermeister aufzugeben, die war wohl überlegt über lange Zeit. Hat auch überhaupt nichts mit der Krankheit zu tun. Das meinen viele, ist aber nicht so, denn ich wusste es im Februar 2024 noch nicht, dass ich diese Krankheit habe. Und ich wusste es auch noch nicht, als ich im 2. September 2024 dann zum Präsidenten gewählt wurde, wusste ich auch noch nicht, was ich habe. Aber nichtsdestotrotz, ich habe weder die Entscheidung bereut, ganz im Gegenteil, das Amt als Oberbürgermeister aufzugeben, noch habe ich die Entscheidung bereut, das Amt des Präsidenten der TSG Hoffenheim zu übernehmen. Ganz im Gegenteil, es war mir eine große Freude und auch Ehre, von diesem Verein ein Teil zu sein, was ich auch bleibe und auch hoffe, dass wir noch viele tolle sportliche Erfolge feiern. Also insofern ganz im Gegenteil, ich würde beides genauso wieder tun.
Wie wichtig ist es Ihnen, über die Krankheit ALS zu sprechen, um vielleicht auch anderen Menschen Mut zu machen?
Ach, ich sage immer, also ich will eigentlich nicht jeden Tag darauf angesprochen werden, nicht weil ich nicht darüber reden kann oder das auch nicht will, aber das ist, ich sage immer, in Anführungszeichen, verlorene Zeit. Genießen wir lieber die Zeiten, führen andere Gespräche. Gleichwohl gibt es Leute, die diese Krankheit auch haben und die mich kontaktieren und da bin ich gerne bereit, auch zu sprechen und zu unterstützen. Und wenn es Leute gibt, die sich irgendwie dafür interessieren, ganz gerne. Aber wie gesagt, nutzen wir lieber die Zeit für die schönen Dinge im Leben.
Jörg Albrecht, Sie sind engagiert bei Anpfiff fürs Leben, eine 360-Grad-Jugendsportförderung. Was heißt denn da 360 Grad?
Also es ist Anpfiff ins Leben.
Ah, okay, ja.
Da legen wir immer mehr darauf.
Wichtig, ja.
Ja, es ist eine Jugendsportförderorganisation und 360 Grad heißt, dass wir im Sportbereich genauso wie im Bildungsbereich tätig sind. Also Sport, über den Sport erreichen wir die Kinder für den Bereich Schule, Beruf, Soziales.
Ich kann mir vorstellen, Sie sind aber jetzt nicht derjenige, der da sitzt und die Hausaufgaben mit den Kids macht.
Nein, wir sind juristisch ein Verein, deshalb bin ich erster Vorsitzender. Wenn man es jetzt übertragen würde, könnte man sagen Geschäftsführer. Und in der Tat sind wir ein mittelständiges Unternehmen, wenn man es genau nimmt. Obwohl wir, wie gesagt, juristisch als Verein firmieren. Wir haben etwa 60 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, haben unsere Hauptgeschäftsstelle in Walldorf und betreiben von dort aus Jugendförderzentren, sind der Vereinsberatung aktiv und arbeiten mit Bildungspartnern zusammen wie mit der TSG Hoffenheim oder den Rhein-Neckar Löwen oder dem Golfclub in St. Leon Roth.
Sie haben ja jetzt einen Überblick über über Generationen. Warum sagen Sie, ist das jetzt gerade ganz besonders wichtig, so eine Förderung?
Ja gut, also wir betreuen 3000 Kinder in unserer Organisation. Schon von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, denn Sport und gesellschaftliche Verantwortung ist wichtig. Und deshalb binden wir Kinder und Jugendliche, geben auch Werte mit, selbst beim Training. Insofern ist es wichtig und die Vereinsberatung ist, glaube ich, ein ganz essentieller Punkt. Denn als Kommunalpolitiker weiß ich, dass die Vereine das Rückgrat unserer Gesellschaft gerade vor Ort in den Kommunen sind. Und die Vereine haben zunehmend Probleme, nicht nur Personen zu finden, die Vereinsämter übernehmen, weil auch das natürlich durch Bürokratie und so weiter natürlich immer eine große Herausforderung ist, aber auch ganz besonders wichtig, dass wir vor Ort eine intakte Infrastruktur haben. Und ich glaube, da tragen wir einen großen Teil dazu bei, dass wir Vereine auf dem Weg in die Zukunft gut begleiten und beraten.
Wo kriegen Sie denn, an den Schulen fehlen massiv die Lehrer, wo kriegen Sie denn da die ganzen Trainerinnen und Trainer dann auch her?
Gut, das ist natürlich auch eine Herausforderung bei uns immer wieder, aber unsere Landbegleiter und Leute, die die Betreuung im Bereich Bildung übernehmen, das sind teilweise pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, teilweise auch Studentinnen und Studenten. Und die Trainerinnen und Trainer, das wächst natürlich und viele engagieren sich bei uns, weil es natürlich eine tolle Aufgabe ist, die wir übernehmen dürfen. Muss man ja sagen, es war eine geniale Idee 2001 von Dietmar Hopp und Anton Nagel, diese Organisation zu gründen. Und dass sie diese Performance nimmt und diese Entwicklung gerade herausragend in unserer Region, ich glaube, das bedeutet auch ganz viel.
Wie messen Sie da Erfolg?
Also wir haben gerade vor kurzem eine Wirkungsanalyse in Auftrag gegeben, intern natürlich, nicht nach außen, sondern wir intern, wir befragen Eltern und Leute, die das nutzen. Und da gibt es einen hohen Wirkungsgrad und natürlich sind wir auch immer wieder begeistert und froh, wenn aus der Organisation Anpfiff ins Leben dann irgendwann mal bei der TSG Hoffenheim ein junger Mensch auf dem Platz steht, der aus der guten Schule von Anpfiff kommt. Und das ist immer mal wieder der Fall. Ganz aktuell, Max Möhrstedt kommt aus Waldorf, quasi aus dem Jugendförderzentrum Waldorf.
Weil Sie Eltern gerade ansprechen, inwiefern hat sich das verändert, die Elternunterstützung, die Elternarbeit?
Ja gut, das ist schon eine Herausforderung. Der Anspruch ist ein anderer geworden in den letzten Jahren. Das kann ich auch, wie gesagt, aus dem anderen Blickwinkel beurteilen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch, was die sportliche Betreuung angeht, ganz klare Wertevorgaben auch haben, die unsere Trainerinnen und Trainer umsetzen. Und,
Zum Beispiel?
Ja gut, wir haben eine Vorgabe, wie zu trainieren ist und auch wie man sich auf einem Sportplatz verhält, auch in der Sprache, wie man miteinander umgeht. Das Wort Fairness spielt bei uns eine große Rolle und da legen wir Wert darauf.
Jörg Albrecht bei uns in SWR1 Leute. Als Sie Ihren Schulabschluss gemacht hatten, war Ihnen klar, was Sie werden wollen?
Nein, nicht wirklich. Der erste Schulabschluss war ja Hauptschule. Das war halt, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen und auf dem Dorf in Sandhausen groß geworden. Da gab es im Grunde nur eins, geht man zunächst mal in die Volksschule und das habe ich dann getan. Ja, aber mir war sofort klar, dass ich versuche noch mittlere Reife zu machen, was mir dann auch gelungen ist. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, dass alles so, was ich gerne machen will, da muss man noch ein bisschen mehr dranhängen und noch ein bisschen mehr dafür tun und das habe ich dann versucht. Und es ist mir Gott sei Dank gelungen.
Wie kam denn dann die Entscheidung, dann den Weg nach Kehl zu machen, zur öffentlichen Verwaltungsschule?
Ja gut, ich habe zunächst mal mittlerer Verwaltungsdienst gemacht, nach der mittleren Reife. Und habe dann festgestellt, dass alles, was mich in der Verwaltung interessiert, Voraussetzung ist, den gehobenen Verwaltungsdienst zu machen. Und dazu musste ich erstmal die Fachhochschulreife nachholen, was ich dann getan habe. Und dann habe ich das Studium aufgenommen in Kehl und somit war dann die Möglichkeit gegeben, dass ich Fachbereiche belegen konnte beruflich, die mir gelegen waren und die mich interessiert hatten. Und irgendwann ist dann mal zu Zeiten, als ich noch im Landratsamt war, dann in mir der Gedanke gewachsen, Mensch, so Bürgermeister, das wäre mal ein interessanter Job, weil nah bei den Menschen, man kann vieles bewegen. Und ja, und dann habe ich mich da so langsam halt mit auseinandergesetzt. Und schlussendlich bin ich dann 2001 in Mauer gelandet, was ein Glücksfall für mich war. Meine Frau stammt von dort und war eine große Freude. Und ich habe dieses Amt dann in Mauer sehr, sehr, sehr gerne gemacht, mit großer Leidenschaft. Aber war dann auch für mich ganz klar, dass ich irgendwann mal noch eine neue Herausforderung suchen will. Und das war dann Sinsheim und das war ebenfalls ein großer Glücksfall für mich, weil das genau meine Struktur war mit 12 Stadtteilen. Das hat mir große, große Freude bereitet und ich bereue keine Sekunde, dort gewesen zu sein.
Sie haben jetzt ganz Bürgermeister-like mit einer Frage die ganze Biografie abgearbeitet. Was sind denn so auf diesem ganzen Weg, wo Sie gemerkt haben, boah, das waren richtig große Hürden, da musste ich hart dran arbeiten? Was?
Ja gut, die Schulzeit war schon eine Herausforderung für mich, das gebe ich offen zu. Ich musste eigentlich alles über den Fleiß machen, also unheimlich Energie reinhängen. Da war man manchmal schon an Grenzen und man hat gedacht, ja, machen wir das in der Form weiter. Und ich musste parallel vor allen Dingen immer ein bisschen was dazu verdienen mit Ferienjobs, weil, wie gesagt, jetzt ich aus einfachen Verhältnissen bin und dann in Heidelberg zur Schule gehen. Das heißt, ich war in allen Ferien irgendwie jobmäßig unterwegs.
Und was war der erste Ferienjob? Was haben Sie da gemacht?
Ich glaube, das war beim Gärtner, aber eigentlich schon regelmäßiger habe ich im Sägewerk gearbeitet.
Mhm. Und wenn wir jetzt auf dieses Thema, jeder sagt ja, Bürokratieabbau in den Kommunen, in den Ämtern, das ist Thema Nummer eins. Wie verhält es sich mit der Bürokratie?
Das war schon mit ein Überlegungsgrund, dass ich irgendwann mal gesagt habe, das ist mir jetzt alles zu viel. Also da appelliere ich auch an die Politik, endlich jetzt mal ernst zu machen mit dem Thema, weil in Wirklichkeit ist in den letzten Jahren mit Bürokratieabbau, außer dass das Wort immer fällt, nichts passiert oder nicht viel, im Gegenteil. In manchen Bereichen hat man eher den Eindruck, es kommt immer mehr dazu. Muss aber auch ganz klar dazu sagen, dass es teilweise auch die Menschen selbst verursachen, weil jeder, wenn irgendwas vorkommt und irgendwas nicht so ist, wie es sein soll, sich gerne dann auf irgendwelche Vorschriften und Dinge beruft. Und das löst natürlich aus, dass sich jeder schützen will und absichern will. Und das führt natürlich auch zur Bürokratie. Aber ich appelliere, dieses Thema endlich anzugehen.
Was wäre denn der Weg, das anzugehen? Weil jeder schimpft darüber, aber es passiert nichts.
Ja gut, ich glaube, das ganz gut wäre, wenn man auf kommunalpolitischer Ebene die Leute mit einbezieht, weil wir vor Ort am besten erkennen, wo Themen sind, die man lösen könnte. Und dann halt, es bedarf auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel Mut, dann eine Entscheidung zu treffen.
Es gibt Haben Sie ein Beispiel, wo Sie es vielleicht mal gemacht haben?
Ja gut, also es gibt viele gesetzliche Fiktionen, die könnte man ändern. Also es gibt dann Vereinfachungen im Baurecht, ist ja jetzt auf den Weg gebracht. Also es gibt viele Beispiele, teilweise Antragsverfahren, die unendlich sind sozusagen. Also es gibt viele, viele Beispiele, die man angehen könnte. Aber ich bin da guter Dinge, dass wir dann auch in der neuen Landesregierung dieses Thema angehen.
Vielleicht können wir uns den Job des OBs einfach mal näher bringen. Viele glauben ja, ein OB kann in der Stadt einfach alles entscheiden. Was konnten Sie entscheiden und was nicht?
Ja, dem ist nicht so. Also man hat natürlich einen Gemeinderat und auch die Bürger. Mir war immer wichtig, den Gemeinderat intensiv einzubinden und natürlich auch die Bürgerschaft, das Ohr nah am Bürger zu haben. Das war auch meine große Leidenschaft, immer nah bei den Menschen zu sein. Man kann vieles alleine entscheiden, aber in aller Regel sind die großen Projekte und großen politischen Entscheidungen mit einer gewissen Tragweite dann in Gemeinderäten nach Vorbereitung in den Ausschüssen zu treffen.
Haben Sie ein Beispiel, wie Bürger vielleicht manchmal über den Job des OBs denken?
Ja gut, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt schon Leute, die das einzuschätzen wissen. Und ich sage mal, es ist eine deutliche Mehrheit, die wissen, dass das ein herausfordernder Job ist. Sehr zeitintensiv und teilweise dann auch mit schwierigen Entscheidungen, aber manchmal macht man sich sehr leicht, was man so zu tun hat. So nach dem Motto, ja, der hat ja seine Leute, aber dem ist natürlich nicht so. Man ist immer selbst gefordert. Vor allen Dingen das auch, was im Haus, im Rathaus vorbereitet wird innerhalb der Verwaltung, bedarf natürlich auch gewissen Vorgaben. Und da ist es wichtig, ein gutes Team, was ich immer hatte im Übrigen, bin immer stolz gewesen auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hatte, um gute kommunalpolitische Entscheidungen vorzubereiten.
Und wenn jetzt junge Menschen, die lassen sich immer weniger finden, gerade für diese Bereiche auch sich zu engagieren in der Kommunalpolitik, wenn sie die begeistern wollen, was spricht denn für so einen Job?
Ja gut, der Job ist natürlich, wenn man das will, in der Öffentlichkeit stehen und wie gesagt auch Termine am Abend genauso wie am Wochenende wahrnehmen zu wollen, weil das setzt das Amt voraus, ist es ein toller Job und ein tolles Amt. Allerdings, man ist halt auch direkt sozusagen ganz vorne mit dabei, bekommt auch Kritik ab und seit dem Zeitalter der sozialen Medien teilweise natürlich auch unsachlich und mit Fake-Namen, das tut natürlich manchmal weh.
Haben Sie ein Beispiel?
Aber, ja gut, da gibt es viele Beispiele. Ich kann mich noch erinnern, als ich gesagt habe, dass ich aufhöre, stand im Facebook, endlich, dann gibt es keine Tempo 30 mehr in Zinsheim. Das ist natürlich Quatsch, denn das habe nicht ich erfunden, sondern das hat natürlich eine gesetzliche Grundlage. Das sind so Dinge, die schmerzen dann. Aber insgesamt ist das eine tolle Aufgabe und Zinsheim war für mich, das war meine Lebensaufgabe und das habe ich mit großer Leidenschaft gemacht. Tolle Stadt, tolle Menschen, tolle Stadtteile, eigentlich war das auf mich zugeschnitten. weil es so eine Mischung war zwischen der ländlichen Struktur, aber auch herausfordernden Themen, wie auch als Wirtschaftsstandort, man bedenkt, was für Betriebe und Unternehmen in Sinsheim angesiedelt sind und dann große touristische Destinationen und dann wiederum, wie gesagt, in den Stadtteilen die ländliche Struktur, wo man nah an den Menschen war, die Vereinswelt eine ganz besondere war. Also ich habe es sehr, sehr gerne gemacht.
Wenn Sie jetzt sagen, ja, das ist alles so toll, warum lassen sich denn dann immer weniger Menschen für so einen Job begeistern?
Ja gut, also wenn Sie das mit einer gewissen Akribie und auch mit einer gewissen Leidenschaft machen, dann reden wir halt über eine 60- bis 80-Stunden-Woche, eher 80 als 60. Und Sie haben halt die Wochenenden, und zwar, das sind 365 Tage, haben Sie Termine. Und das ist halt dann, sagen wir mal, das Thema, was viele davon abhält, dieses Opfer zu bringen. Und wie gesagt, der Wind wird rauer, auch auf der kommunalpolitischen Ebene. Und deshalb ist es immer schwieriger, Leute zu finden. Kommt natürlich noch dazu, Thema Bürokratie hatten wir vorhin gehabt, aber auch die finanzielle Ausstattung. Die Kommunen haben zu kämpfen mit der finanziellen Ausstattung, und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und gerade die kleineren Kommunen, dort ist das Problem noch viel größer. Und das will sich halt immer weniger jemand antun.
Wie dick muss das Fell denn sein, wenn man so eine Aufgabe übernimmt?
Sehr dick, weil klar, im Erfolg haben sie viele Unterstützer und Freunde, und wenn es dann mal schwierig wird, wird es immer dünner, und das kann auch belasten. Also ging mir teilweise auch so, wobei, wie gesagt, ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Gemeinderat, sowohl in Sinsheim als auch in Mauer, und immer eine tolle Mannschaft in den Rathäusern, das ist ganz wichtig. Und wichtig ist auch einen guten Austausch auf guter Ebene mit der Bevölkerung.
Sie lassen sich nicht ausbremsen durch die unheilbare Nervenkrankheit ALS und waren 12 Jahre Oberbürgermeister in Sinsheim. Man kriegt natürlich auch viel vom politischen Geschehen jetzt aus Berlin mit. Tankrabatt ist ein Thema, was gerade auch durch die Nachrichten geht. Welche Meinung haben Sie denn dazu?
Etwas unglücklich, glaube ich. Also wenn man bedenkt, was das zum Schluss für die Leute ausmacht, ist das, glaube ich, kein gutes Signal. Die spannende Frage wird auch sein, geben es die Mineralölkonzerne überhaupt weiter? Also man hätte sich da intensiver mit Lösungen befassen müssen, aus meiner Sicht.
Haben Sie es mal ausgerechnet, was das ausmacht?
Das kann man relativ einfach ausrechnen. Wenn jemand also etwa 15.000 Kilometer im Jahr fährt, dann redet man über 25, 30 Euro für die 2 Monate. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Feiertage sind und Brückentage, dann ist es, glaube ich, keine gute Entscheidung gewesen insgesamt.
Wenn man über andere Entscheidungen spricht oder Vorschläge, 1.000 Euro Unterstützungsgeld zu zahlen?
Glaube ich auch etwas unglücklich, weil das ja im Grunde das Problem weitergeschoben ist auf Unternehmen. Und wenn jemand gerade Probleme hat in der aktuellen Situation, dann ist es die Unternehmerschaft und die Betriebe. Und insofern auch das, glaube ich, hätte man anders lösen können. Gibt es ja auch Beispiele in europäischen Ländern. Wichtig ist, dass die Bundesregierung versucht hat, was zu tun, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für die Menschen, ein Signal zu senden, dass man an dem Thema dran ist. Aber wie gesagt, vielleicht die eine oder eine andere Entscheidung hätte eine andere sein können.
Signal zu senden, aber wenn das Signal vielleicht so fatal ist, weil es viele Unternehmen gibt, die selber am Limit sind, also wenn man von Wirtschaftswachstum überhaupt sprechen möchte, bei den 0,5%, auf die es jetzt wieder gesenkt werden musste, wie groß ist da eine Belastung?
Ja, das ist genau das Thema. Also welches Signal sendet man? Und das ist natürlich genau das Problem. Die Politik ist oder wäre gut beraten, jede Entscheidung dezidiert zu überdenken und durchzudenken, was passiert zum Schluss. Weil die Gefahr besteht natürlich, dass wir die Leute dorthin treiben, wo wir sie alle nicht sehen wollen, nämlich bei den extremen Parteien. Und deshalb hat Politik aktuell eine ganz besondere Verantwortung. Und ich glaube, auch Kommunalpolitik hat aktuell eine ganz besondere Verantwortung. Und ich bin aber guter Dinge, und das sehe ich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, dass man diese Aufgabe ernst nimmt.
Ja, wenn Sie jetzt gerade sagen, Verantwortung, wenn wir dieses Beispiel nehmen mit den 1.000 Euro, das ist dann ein Vorschlag, aber da schiebt die Politik doch die Verantwortung zu den Unternehmen. Also heißt, die Politik übernimmt die Verantwortung nicht, oder wie sehen Sie das?
Ja, sehe ich auch so. Also man hat das Problem weitergegeben. Vor allen Dingen war ja von vornherein klar, dass viele das gar nicht leisten können. Also überhaupt mal kein Handwerksbetrieb, kein Kleinbetrieb, keine Bäckerei, der Metzgerei ist überhaupt in der Lage, ansatzweise da dran zu denken. Und da kriegen sie natürlich Verwerfungen in die Gesellschaft. Das ist höchst problematisch aus meiner Sicht. Und die groß entspannende Frage ist ja, wenn die Politik das an die Wirtschaft weiterreicht, was passiert mit den vielen Beschäftigten im öffentlichen Dienst? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil ich glaube, auch aktuell hat der Staat, und da meine ich Bund, Land und Kommunen, auch nicht das Geld für solche Dinge. Also das ist eine problematische Entscheidung auf jeden Fall, auch aus meiner Sicht.
Was bedeutet so ein Vorschlag dann im Hinblick, Sie sind als Oberbürgermeister nah an den Bürgern gewesen, was macht das mit einer Gesellschaft?
Ja gut, es lässt natürlich die Leute Fragen zurück und führt natürlich genau zu dem, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Politikverdrossenheit. Und deshalb sind solche Entscheidungen natürlich auch mithin gefährlich, weil sie genau das dann befeuern, was die Leute eh sagen. Ja, Politik ist nicht mehr für uns da, und deshalb solche Entscheidungen muss man sehr gut durchdenken. Und ich glaube, das war in dem jetzt in dem speziellen Fall keine gute Entscheidung.
Um auf Lösungen zu kommen, was wäre denn ein guter Hebel? Wo kann man ansetzen?
Ja gut, ich denke, man sollte insgesamt über Reformen nachdenken, und zwar in der ganzen Bandbreite und nicht immer punktuell irgendwas rausgreifen. Auf der einen Seite reden wir jetzt über Gesundheitsreform, aber ich glaube, das Thema Rente ist ganz wichtig, aber auch das Thema Lohn- und Einkommenssteuer, weil dort gibt es, denke ich, auch Möglichkeiten zu steuern. Aber man sollte die ganze Bandbreite in den Blick nehmen und ein Reformpaket insgesamt, was ja die Bundesregierung angekündigt hat, auf den Weg bringen.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung mit Jörg Albrecht, lange Zeit Oberbürgermeister von Sinsheim. Aus Sinsheim-Eschelbach schreibt uns gerade Martin Koch und sagt, Herr Albrecht war ein Bürgermeister zum Anfassen, volksnah. Er war jeden Sonntag mit dem Fahrrad unterwegs, fuhr alle Stadtteile ab, bei denen irgendwo ein Fest war, trank ein kurzes Getränk, sprach mit der Bevölkerung. Wenn er abends bei einer Veranstaltung den Saal oder die Halle betrat, dann ging er nie direkt zu seinem Ehrentisch, sondern sein erster Gang war meist in die Küche, um den vielen, vielen freiwilligen Helfern im Hintergrund zu danken. War eine außerordentliche Geste, die immer sehr gut ankam. Danke für alles, schreibt Martin Koch, und Grüße aus Eschelbach vom Wolfgang und Martin. Sagen die zwei Ihnen was?
Die sagen mir was, ja.
Okay.
Grüße zurück.
Ja. Wie geht das jetzt runter, wenn Sie sowas hören?
Ja gut, es freut mich natürlich, wobei das für mich selbstverständlich war, dass ich mich bei den Leuten bedanke, die für die Gesellschaft Enormes leisten. Und insofern war das jetzt für mich einfach selbstverständlich, auch als Wertschätzung von den vielen, die in den Vereinen tätig waren.
Jetzt schreibt aus Eggenstein-Leopoldshafen Cornelia Köhler, und sie sagt, ich bin mit Jörg im Haus der Gemeinden in Karlsruhe zur Ausbildung im mittleren Dienst gewesen. War schon immer klar, dass Jörg Karriere macht. Unglaublich empathisch und sympathisch. Die Krankheit tut mir unheimlich leid, wünsche ihm alles erdenklich Gute. Also da kriegen Sie wahrscheinlich auch viel Rückmeldungen auf die Erkrankung jetzt, oder wie ist das?
Ja, also mich kontaktieren unheimlich viele Leute, die ich irgendwann mal in meinem Lebensweg getroffen habe. Auch Kolleginnen und Kollegen von früher oder auch Mitschülerinnen und Mitschüler von früher. Freut einen natürlich, und ich sage auch herzliche Grüße an Cornelia.
Wissen Sie denn, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt?
Das weiß ich in der Tat nicht. Es sind wohl und hoffentlich noch einige Jahre, aber was auch das immer bedeutet. Aber mit dem Gedanken setze ich mich nicht auseinander.
Wobei Sie sich wahrscheinlich damit auseinandersetzen müssen, wie so ein Krankheitsverlauf ist, oder?
Ja, ganz klar, aber ich lebe von Tag zu Tag und genieße die Tage, und ja, das ist meine Devise, einfach jeden Tag neu erleben und neu genießen, und das, was man so erleben kann, auch intensiver genießen, das mache ich auch oft mit meiner Frau zusammen, und ja, bin sehr optimistisch.
Wie ist so ein Krankheitsverlauf?
Das ist ganz unterschiedlich, kann man nicht in jedem Fall sagen, aber wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass ich jetzt beim Laufen Probleme habe. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht, aber ich verliere meinen Lebensmut nicht.
Und was würde das bedeuten, also wenn eine Krankheit weiter verläuft, was passiert im Körper?
Ja gut, das Gehvermögen wird schlechter, das kann dann sich auch auf die Arme übertragen und zum Schluss natürlich auch auf die Sprache bzw. den Oberkörper, aber ich denke, von dem bin ich noch weit entfernt, und deshalb sage ich auch ganz klar, ich lasse mir den Lebensmut nicht nehmen, sondern genieße die Zeit, die noch vor mir liegt.
Ja, das klingt unglaublich nach vorne guckend und im Moment lebend natürlich dann auch. Aber trotzdem ist ja so etwas, was einen auch ausbremsen kann und wenn Sie körperlich dann etwas feststellen? Also wie gehen Sie in solchen Momenten damit um?
Ja gut, ich setze mich dann immer damit auseinander. Das habe ich bisher hingekriegt. Das war ja nicht von Anfang an so, wie es jetzt ist. Aber das habe ich immer ganz gut bewältigt und haben dann auch diese neue Situation angenommen. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft so sein. Aber das ist genau das, was wichtig ist, dass man das tut, weil sonst steckt man den Kopf in den Sand und das sollte man gerade nicht tun, sondern man sollte eher sehr bewusst jeden Tag leben und wie gesagt, den Optimismus nicht verlieren. Weil ich glaube, es ist auch viel Kopfsache dabei und deshalb spreche ich auch jedem zu, nach vorne zu blicken, sich nicht so viel Gedanken über die aktuelle Situation machen, sondern ganz bewusst die Zeit genießen.
Und wenn Menschen auf Sie zukommen, die ebenfalls an dieser Erkrankung leiden, was hören Sie von denen?
Jetzt ist es ganz unterschiedlich. Wie gesagt, die Verläufe sind ja ganz unterschiedlich. Jeder geht anders damit um, aber ich versuche allen, die mich bisher kontaktiert haben, zumindest Mut zuzusprechen. Es gab auch Austausch, wie man mit der einen oder anderen Situation umgehen kann, welche Hilfsmittel es dafür gibt. Dann kann man da das ein oder andere auch annehmen. Aber das muss, glaube ich, auch jeder für sich selbst entscheiden.
Wie haben Sie es geschafft, das anzunehmen?
Ja gut, ich bin Realist und Optimist zugleich. Und so habe ich es hingekriegt. Ich bin froh, dass es so ist. Deshalb mache ich mir gar nicht groß Gedanken, warum mir das gelungen ist. Wichtig ist für mich persönlich, dass es mir gelungen ist.
12 Jahre waren Sie Oberbürgermeister in Sinsheim, zuvor in Mauer. Und hatten Sie eigentlich auch einen Plan B, wenn Sie nicht wiedergewählt worden wären?
Nicht wirklich. Ich hatte große Hoffnung, dass es so weitergeht. Ja, es wäre ein Problem gewesen, wenn ich in der Tat nicht mehr gewählt worden wäre. Aber man kann ja einiges dazu beitragen, dass man dieses Risiko minimieren kann. Und ich glaube, das ist mir gelungen zum Schluss.
Ja, es schreiben wirklich unglaublich viele SW1-Hörerinnen und Hörer, die Sie sehr bürgernah kennengelernt und wahrgenommen haben und die sich für Ihren Einsatz bedanken. Wie gucken Sie denn jetzt auf Ihre Stadt? Vielleicht gucken Sie jetzt auch ein wenig anders drauf, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin stolz über das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich betone ausdrücklich gemeinsam. Denn allein kann man auch als Oberbürgermeisterin nicht viel erreichen. Deshalb bin ich dankbar, mit dem Weg mit der Bevölkerung gegangen zu sein, auch mit dem Gemeinderat, das hatte ich erwähnt. Und deshalb blicke ich mit großem Stolz und Freude auf immer noch meine Stadt. Und ich wünsche der Stadt auch alles Gute weiterhin. Und ich sehe ja, dass es gut weiterläuft und auch die Projekte gut weitergeführt werden. Das freut mich und insofern bin ich auch ein Stück weit stolz, dort gewesen zu sein.
Und wenn Sie jetzt gerade vielleicht so sich was wünschen könnten, was man so von einem auf den nächsten Tag umsetzen kann, gibt es da irgendwelche Dinge?
Ja, da gibt es viele Dinge, die man in Sinsheim umsetzen kann, auch in meiner vorigen Gemeindemauer. Aber ich will weder den Oberbürgermeister in Sinsheim noch den Bürgermeister meiner Heimatgemeinde unter Druck setzen. Deshalb werde ich jetzt keine Empfehlung abgeben.
Ja, aber vielleicht so, wenn es jetzt, Politik ist natürlich kein Wunschkonzert, aber so Sachen, wo man weiß, die Bürokratie hemmt, aber dennoch, wenn es von heute auf morgen umsetzbar wäre, was wäre das?
Ja gut, also Sinsheim ist schon lange auf dem Weg, sich Gedanken über eine neue Sporthalle zu machen. Das wäre so ein Projekt, was immer wieder mal Thema war, aber das ist nicht einfach umzusetzen. Das wäre so was. Aber weil Sie sagen, Bürokratie, da hatten wir es ja auch davon, gerade in dem Zusammenhang Genehmigungsverfahren, die dauern einfach viel zu lange in Deutschland immer noch. Ich glaube, in dem Zusammenhang müssen wir auch ansetzen.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie mal was beschleunigen konnten?
Nicht wirklich, weil man ist ja immer wieder dann, wie gesagt, eingeschränkt. Aber ich sag mal, was mich immer wieder zum Kopfschütteln gebracht hat, weil es gerade in der Verwaltung auch abläuft. Man weiß ja, dass die Leute, die dort agieren, schon wissen, was sie tun. Aber wenn wir Zuschüsse abgerechnet haben zum Beispiel, da muss man Originalunterlagen vorlegen und so weiter und so fort. Die wurde dann geprüft in der zuschussgebenden Stelle, obwohl man weiß, dass eine große Kreisstadt ein eigenes Rechnungsprüfungsamt hat, also dort schon Prüfung stattfindet und dann in gewissen Rhythmen auch die Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung kommt. Also wir prüfen uns manchmal zu Tod. Das sind so Beispiele, die könnten wir unendlich fortführen.
Ja, unsere Gesellschaft wird älter, der demografische Wandel. Wenn Sie da auf eine Stadt gucken und grundsätzlich, was da vielleicht an Bedarf ist, wie schauen Sie darauf?
Ja gut, da muss ich mich selbst kritisch überprüfen, weil das hat man vielleicht so als jemand, der nicht körperlich eingeschränkt ist, doch nicht so im Blick, dass man für Barrierefreiheit sorgen muss. Man hat das zwar immer punktuell aufgegriffen und klar war, dass überall in öffentlichen Gebäuden ohnehin Barrierefreiheit sein muss. Thema Bushaltestellen war auch ein Thema. Aber vielleicht hat man doch nicht jedes Detail so im Blick. Und da sage ich, das habe ich heute anders im Blick. Ganz einfaches Beispiel, oft fehlt ein einfacher Handlauf an irgendeinem Gebäude. Und da haben sie halt einfach, wenn sie körperlich eingeschränkt sind, gerade beim Gehen, große Probleme. Also da haben wir sicherlich noch das eine oder andere in unserer Gesellschaft zu tun. Wir machen viel und es ist auch gut und wichtig. Aber ich bin ganz ehrlich und auch selbstkritisch, das hatte ich vielleicht zu meiner aktiven Zeit, wo ich auch noch gesundheitlich okay war, vielleicht doch nicht so mit jedem Detail im Blick. Deshalb ist es wichtig, vielleicht auch den Austausch zu suchen mit Menschen, die körperlich eingeschränkt sind.
Dann Ihnen erstmal alles Gute und danke für den Besuch heute Vormittag.
Vielen Dank, Frau Köster. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.